so viel, wo man einfach mit einfachen Tipps Leuten eigentlich sehr stark weiterhelfen kann. Aber anstatt dessen haben wir halt immer nur Abstinenzappelle, quit or die, quit or die, quit or die. Und für viele Leute ist das halt einfach keine Option, die irgendwo gerade ja persönliche Probleme oder sonstiges, die sind dann, ja, die wenigsten sind in der Lage, so mal einfach eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Und da sollten wir halt viel mehr auch in diesen Graubereichen und mit der Harm Reduction arbeiten.
Hello world, welcome to the Vaping Unplugged podcast. Everything you need to know about vaping and tobacco harm reduction.
Hallo Chris, freut mich, dass du heute bei uns zu Besuch bist bei Vaping Unplugged und wir werden heute ein bisschen über die Situation in Deutschland sprechen, also was so los ist für Dampfer, wie die Rahmenbedingungen aussehen. Und uns freut es natürlich sehr, von dir zu hören, weil du ein Mann aus der Praxis bist. Und deshalb würde ich mal mit einer Frage zu dir persönlich loslegen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern kurz erzählen, wer du bist und was du machst.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Freut mich auf jeden Fall auch. Ich habe einen Vape-Shop in Köln. Vielleicht auch, könnte man dazu sagen, auch ein Rauchstoppzentrum. Also wir wollen den Harm Reduction Gedanken da auch ein bisschen weiterführen und nicht nur sagen, E-Zigaretten sind jetzt weniger schädlich als Rauchen und dabei belassen wir es, weil eigentlich ist der Grundgedanke oder besser gesagt auch das Ziel eigentlich von den Rauchern, ja, ihre gesundheitlichen Risiken zu reduzieren, ne? Und da wird meiner Meinung nach in der Branche halt noch ein bisschen wenig differenziert und auch wenig darauf eingegangen, dass halt sehr viele nicht komplett umsteigen. Da haben wir immer noch so eine Quote von um die 80%, ich glaube, laut der letzten Debra-Studie. Und da wollen wir halt auch ansetzen, den Leuten den Umstieg so einfach wie möglich zu machen und dafür zu sorgen, dass sie wirklich komplett umsteigen. Oder, na, und das ist ja auch der Sinn von Harm Reduction, es gibt kein Schwarz oder Weiß oder nicht nur Schwarz und Weiß, sondern viele Graustufen dazwischen. Und wenn die es dann schaffen, anstatt 20 Zigaretten halt auf 10 zu reduzieren und nachher auf 2, also jeder Schritt im Prinzip ist dann auch schon ein Fortschritt, ne? Und oft ist ja auch so diese Inspiration, wenn ich den ersten Schritt geschafft habe, dann wird mir erst klar, was eigentlich möglich ist und dass ich mein Verhalten stärker ändern kann, als vielleicht ursprünglich vermutet, ne?
Definitiv. Und noch ganz kurz, bevor wir in die Praxis gehen, vielleicht zum Hintergrund. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil du in einem Beitrag vom WDR erschienen bist. Wie hat sich denn das ergeben oder was ist da der Hintergrund?
Ja, weiß ich gar nicht, wie die genau jetzt auf mich gekommen, war eine persönliche Empfehlung. Die Journalistin, die hatte mich dann hatte bei uns angerufen und halt nachgefragt, ne? Und ja, ich denke, dass vielleicht über die YouTube-Videos, vielleicht aber auch einfach, WDR ist ja auch in Köln, von daher vielleicht auch irgendeine Kundin aus unserem Laden, die mit der Journalistin befreundet war. Wer genau dahinter steckt, weiß ich jetzt nicht.
Ich fand auf jeden Fall nämlich dein Statement sehr gut und deshalb habe ich dich ja auch angeschrieben. Und überraschenderweise auch der Artikel selber war relativ ausgewogen, was ja jetzt nicht immer der Fall ist, besonders in deutschsprachigen Medien. Ja. Also sehr, sehr positiv und Gratulation nochmal zu dem Beitrag. Das war echt gut und hilfreich.
Ja, danke. Also es ist, es kommt darauf an, welche Medien. Also ich finde schon, also die Öffentlich-Rechtlichen werden ja nicht zu Unrecht auch kritisiert, aber da fand ich das, was jetzt von, sagen wir mal, den privaten Sendern, RTL oder auch Bild-Zeitung, ne, wo dann regelmäßig irgendwie E-Zigaretten als uncool oder wenn schon, dann richtig rauchen und solche Sachen liest man halt da auch gern. Also wenig hilfreiche Dinge für Raucher und halt auch wenig wissenschaftlich. Und die Öffentlich-Rechtlichen oder auch zum Beispiel Deutschlandfunk waren wir auch schon mal dabei. Und da war es eigentlich immer recht seriös. Ne? Natürlich sagen die auch nicht, fangt alle an zu dampfen, ne? Kann man vielleicht auch schlecht erwarten, aber zumindest ist es da ein bisschen ausgewogen, ne? Dass man da auch beide zu Wort kommen lässt und auch ja, faktenorientiert berichtet und nicht panikmachend.
Ja, und ich finde es halt immer sehr frustrierend, wenn negative Schlagzeilen von irgendeiner Studie ungeprüft einfach übernommen werden und die Headline machen und nie darüber gesprochen wird, wie viele Leute haben eigentlich den Ausstieg aus der Zigarette dank der E-Zigarette geschafft. Also die positive Geschichte und Seite, die bleibt sehr oft leider unerwähnt und deshalb ist deine Arbeit auch so wichtig. Vielleicht für unsere Zuhörer mal so ganz, ganz grundsätzlich, wie sieht dein typischer Kunde aus? Ist es der 15-Jährige, der ein Disposable Vape haben will, oder sieht es dann in der Realität doch ein wenig anders aus?
Ja, also kommt auch vor mit dem 15, obwohl 15 weiß jetzt nicht, das wäre schon extrem, aber sehr selten bei uns tatsächlich. Ne? Also die gehen, glaube ich, dann, die versuchen es lieber am Kiosk. Das sieht bei uns halt, ja, manchen schon zu seriös aus, ne? die dann denken, wir stehen in der Apotheke oder so, weil wir es eigentlich halt recht clean halten und jetzt nicht so bunt und jugendlich gestalten. Aber ansonsten natürlich quer durch die Bank. Ne? Also ich würde schon sagen, die meisten sind zwischen 30 und 50 irgendwo vom Alter her. Bei uns hoher Frauenanteil, weil meine Frau noch öfter im Laden steht als ich wahrscheinlich auch. Also Frauen ziehen Frauen an, würde ich jetzt, das ist meine These halt dazu, ne? Und weil wir jetzt als Shop vielleicht auch keine so dunkle Dampferhöhle sind, ne, was vielleicht Frauen dann zum Teil auch eher abschreckt. Und ansonsten alles. Ne, wir sind an der Uniklinik, das heißt, wir kriegen auch sehr viele Patienten von Ärzten zum Teil rübergeschickt, ne, also von Onkologen vor allem oder Pneumologen, Lungenfachärzten. Haben da halt auch einige Erfahrungen mit COPD-Patienten. Die sich dann wirklich, also das ist wirklich schön zu sehen, ne, wie sich da die Gesundheit dann wieder verbessert. Und es gibt ja auch eine Studie dazu, die das zeigt. Ne. Ich glaube, sogar 5 Jahre wird das untersucht bei den COPD-Patienten. Und die Gruppe, die Probandengruppe, die umgestiegen ist auf E-Zigaretten, die Raucher, da hat sich natürlich die Lungenfunktion deutlich verschlechtert. Und bei denen, die umgestiegen sind, hat sich die Lungenfunktion sogar innerhalb der 5 Jahre dann um 10 oder 11% irgendwie sowas verbessert. Und das spüren die halt auch, ne? Gerade in den ersten Wochen schon, dass die Lunge wieder frei wird. Und da siehst du dann halt auch viel Dankbarkeit, weil bei vielen, die haben das gar nicht so auf dem Schirm, dass es diese Option überhaupt gibt oder dass das halt weniger schädlich ist. Das ist ja eigentlich, ne, der Wahnsinn schlechthin, dass das immer noch dieser Irrglaube ist, nicht nur in Deutschland, sondern fast in allen Ländern. Selbst in England, ich weiß nicht, ob du den Oxford University Podcast zu E-Zigaretten kennst, die bringen da fast jeden Monat so eine Folge raus. Sagt dir das was?
Ja, der ist echt gut. Und gerade in England ist sehr überraschend, wie weit verbreitet die Misinformation über E-Zigaretten ist, wo man immer dachte, das wäre eigentlich das Vorzeigeland. Und wir haben ja auch, ich weiß jetzt, vor 2 Jahren, glaube ich, war das, haben wir mal eine Umfrage in Auftrag gegeben unter deutschen und französischen Rauchern und Ärzten. Und selbst bei den Ärzten waren, glaube ich, über 50% der Meinung, dass Nikotin krebsfördernd ist. Deshalb bin ich sehr überrascht, dass du sagst, dass bei dir Kunden sogar von Ärzten rübergeschickt werden, weil das ist ja natürlich the Best-Case-Szenario, wenn die Ärzte wenigstens gut informiert sind und über die Risiken Bescheid wissen, aber natürlich auch über die Vorteile zum Rauchen.
Ja, ich meine natürlich, Uniklinik ist riesig, ne? Das ist eine kleine Stadt im Prinzip mit zigtausenden Mitarbeitern und Ärzten. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansichten. Und wir haben halt viele Ärzte, auch Onkologe, ein Onkologe auf jeden Fall, oder zwei, glaube ich, die bei uns Kunde sind. Ne? Und die informieren sich dann natürlich auch ein bisschen. Und wenn ein Arzt sich da ein bisschen einliest, dann kann er das Risiko natürlich schon sehr schnell ganz ordentlich einschätzen. Ne? Hm. Und deswegen auch. Und was sagen wir mit Oxford? Da war, glaube ich, in der vorletzten Folge, hatte man sogar nun über das Problem berichtet, dass Jugendliche, die mit dem Dampfen angefangen hatten, zur Tabakzigarette übergehen, um ihr Risiko zu reduzieren. Weil sie denken, dass das Dampfen viel schädlicher wäre. Ne? Und dann denken sie, ah ja, da kriege ich jetzt nur das Nikotin und nicht diese ganzen Zusatzstoffe, ne? Weil das ja dann nur Tabak. Die setzen dann gedanklich vielleicht Tabak mit Nikotin gleich. Und so entsteht halt diese Verwirrung. Und das selbst in England. Ne? Das ist erschreckend, weil die müssen ja eigentlich am meisten für die Aufklärung.
Ja, da gibt's diese ganz verrückte Geschichte auch aus den Niederlanden, wo eine Mutter ihren Sohn beim Dampfen erwischt hat und sie ihm seitdem Zigaretten kauft und so froh ist, dass er nicht mehr dampft und stattdessen raucht. Und sie ist sich sehr sicher, dass er bald mit dem Rauchen auch aufhört. Aber der raucht jetzt im Garten draußen vor den Eltern, damit er keine E-Zigaretten mehr verwendet und noch dazu von den Eltern bezahlt. Also total verrückt. Also, aber bei den Niederländern ist es weniger überraschend, weil da ist die Einstellung zu den E-Zigaretten halt schon eine ganz andere noch als in England.
Ja. Aber was da auch oft noch vergessen wird, ist klar, viel schädlicher, die Tabakzigaretten, aber gleichzeitig treibt man die Leute dann auch noch in eine suchterregendere Abhängigkeit. Mhm. Ne? Weil Acetaldehyd, ne, ist natürlich in Tabakzigaretten nochmal und andere Stoffe, da kann man ja auch nur spekulieren drüber, aber das, was die Kunden bei uns halt auch immer wieder feststellen, ist, dass dieser Suchtdruck halt abnimmt nach dem Umstieg. Ne, deswegen ist aber der Umstieg auch nicht ganz einfach. Also das ist halt der Punkt. Es wird nicht alles perfekt ersetzt. Man braucht eine gewisse Grundmotivation, um den Umstieg zu schaffen. Aber wenn man es mal geschafft hat, dann ist es halt auch einfacher möglich, mal für ein paar Stunden nicht zu dampfen, als früher bei den Tabakzigaretten zu verzichten. Ich merke das selber auch. Ich bin früher im Meeting auch nach 2 Stunden, da wollte ich meine Raucherpause haben. Ne? Und da bin ich leicht nervös oder ja gereizt dann geworden. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also jetzt kann ich auch wirklich einen halben Tag mal nicht dampfen und ohne jetzt irgendwie in Panik zu verfallen.
Ja, und das ist jetzt der perfekte Übergang, was ich eigentlich fragen wollte, weil eben das Gefühl, das ich eben habe, weil du hast schon richtig gesagt, Umstieg ist natürlich jetzt nicht ganz trivial und ist auch kein Wunderwerkzeug und funktioniert auch nicht für jeden, aber eben halt für sehr viele. Und gerade wenn es halt richtig begonnen hat, beginnt der Umstieg. Und deshalb, glaube ich, sind die Vape-Shops so wichtig, weil die gute Empfehlungen geben können. Weil ich habe es bei vielen meiner Freunden, die einfach selber irgendwie umgestiegen sind, die haben dann fälschlicherweise im Kopf, Nikotin ist das Problem. Ich nehme jetzt eine E-Zigarette mit so wenig wie möglich Nikotin und nach 2 Tagen kommen sie drauf, boah, ich will aber immer noch rauchen. Und der Vorteil ist eben an der E-Zigarette, man kann das selbst dosieren, unter Anführungszeichen. Aber viele machen halt den Fehler, mit zu wenig Nikotin anfangen, anstatt höher anfangen und dann reduzieren nach einer gewissen Zeit. Ist das eine generelle Erfahrung, dass Leute dann eher so denken, lieber gleich wenig Nikotin und dann irgendwie feststellen, funktioniert nicht? Weil das hat, glaube ich, auch sehr viel mit dieser Missinformation über Nikotin per se zu tun.
Ja, also ich würde sagen, es gibt es in beide Richtungen, weil es ist wirklich typabhängig. Also es gibt die Leute, es ist ja eine komplexe Sucht, die Zigarettenabhängigkeit, und Nikotin ist halt nur ein Teilaspekt davon. Ne? Wenn es nur das wäre, sage ich immer, würden ja die Nikotinpflaster funktionieren, aber die schrammen ja nur haarscharf am Placebo-Effekt vorbei. Ne? Also sind kaum wirksam, und dementsprechend ist es für mich auch bei den meisten viel mehr eine Verhaltensabhängigkeit. Die wollen einfach was zu tun haben. Manchen ist auch das Gefühl beim Inhalieren wichtig. Deswegen ist dieses nikotinfreie Dampfen aus dem Grund allein, ohne jetzt den Aspekt von Nikotin im Blut, sondern rein dieser Throat-Hit gehört einfach zum Genuss auch irgendwo mit dazu. Und das vermissen dann viele, wenn sie wirklich nikotinfrei einsteigen wollen. Aber manche hängen auch fast zu stark am Nikotin, Das sind wir jetzt gerade, wenn die von den Einweg-Vapes kommen, weil wir verkaufen keine Einweg-Vapes. Aber sagen, es ist eigentlich schon Wahnsinn. Also man braucht auch kein Fachgeschäft, um Einweg-Vapes zu verkaufen, würde ich auch sagen. Aber vom Umweltaspekt her, aber auch von ethischen Aspekten, wenn man sieht, wo die Dinger herkommen, wenn man sich die Wertschöpfungskette anschaut und so weiter, halten wir das schon für sehr fragwürdig und auch einen der Aspekte in der Branche, die wir von der Entwicklung her nicht wirklich begrüßen. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das seine Vorteile hat, weil es auch sehr viele faule Menschen gibt, die einfach mal schnell irgendwie probieren wollen. Und dann kann das natürlich ein guter Einstieg sein. Und ich bin auch nicht pauschal für ein Verbot in der Angelegenheit, sondern eher dafür, dass es eine große preisliche Differenzierung gibt. Einfach, dass die mal kurz eine Einwegwelt vielleicht probieren, aber dann halt ein großes Einsparpotenzial bei den mit den wieder befüllbaren oder zumindest wechselbaren Pots. Ich meine, dann muss ich nur ich behalte ja nur den Akku. Ich muss nur ab und zu den Akku laden und kann halt einen neuen Pot mit so einem Prefill-System nutzen. Das sollte eigentlich fast jeder hinbekommen. Ne? Deswegen, auch wenn dieser Convenience-Trend so groß ist, also das jetzt als Einschub zu den Einweg-Vapes. Aber gerade da sehen wir halt, die werden überall nur mit 20 Milligramm angeboten. Und das ist schon eine sehr ordentliche Dosis. Ne? Und die stellen wir dann halt häufig auch um auf 6 Milligramm klassisches Nikotin. Und die kommen damit wunderbar klar, weil die Nikotinrezeptoren sind eigentlich nach 3 bis 5 Tagen umgestellt. Dann ist das Thema durch. Ne? Und was halt passiert, wenn ich meinen Nikotinkonsum dann quasi halbiere oder nur noch ein Drittel davon habe, dann sind natürlich auch meine Cravings, also der Suchtdruck, ne, diese Phasen, die sind natürlich dann physisch viel weniger heftig und dementsprechend entspannter geht man dann mit so einem 6er Nikotin-Liquid durch den Tag im Vergleich zu einem 20er, wo du dann halt doch das deutlicher spürst. Ist auch jeder unterschiedlich, ne? Jeder muss da so sein Ding finden. Deswegen analysieren wir das auch immer individuell. Wir haben da auch so einen Fragebogen gemacht, den wir dann halt auswerten mit dem Fahrgerström, Abhängigkeitstest, aber auch, was eigentlich das Ziel ist, ne? Weil die Leute sind ja ganz unterschiedlich. Ne? Die eine ist vielleicht schwanger und will halt nicht mehr rauchen aus dem Grund. Oder wie gesagt, Krankheiten ist auch so ein Motivator, der ja natürlich Angst erzeugt, Angst vor der Krankheit, erzeugt dann natürlich irgendwo Motivation. Aber auf der anderen Seite haben die ihre Raucheridentität halt noch voll drin und können die auch nicht so richtig loslassen. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Oder der gerade sagt, ach, jetzt bin ich gerade, ne, es läuft alles, ich habe jetzt Lust auf ein neues Projekt und jetzt will ich das angehen, ich will nicht mehr rauchen und ich will diese Identitätsveränderung anstreben. Ne? Das ist eine ganz andere Grundvoraussetzung, psychologisch auch. Ne? Und dann kann man halt gucken, was man empfiehlt und nicht nur welche Produkte, sondern auch welche Strategie. Ne? Auch dieser von heute auf morgen eine Verhaltensveränderung umzusetzen, ist unglaublich schwierig für viele. Ne? Und da ist es manchmal auch besser, den Weg der kleinen Schritte zu gehen. Erstmal zu sagen, okay, dann nimmst du dir jetzt, ne, du bist von der Motivation jetzt nicht so hoch, du bist aber sehr stark abhängig, hast diese starke Raucheridentität. Probieren wir erstmal, was passiert, wenn du mal versuchst, nur im Auto auf Zigaretten zu verzichten und da nur zu dampfen. Und das mal für ein paar Wochen. Und wenn die das dann erlebt haben und gesehen haben, Mensch, am Anfang die ersten paar Tage war das irgendwie hart, aber mit meiner, ne, mit meinem bisschen Motivation hat das geklappt, weil ich durfte ja davor und danach rauchen. Und nach ein paar Wochen merken die, Mensch, das juckt mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich habe gar keinen Suchtdruck mehr, weil mein Gehirn, diese Verknüpfung zwischen Auto, diese Verbindung Auto zur Tabakzigarette wird dann abgebaut. Und dann entsteht nicht mehr dieser Trigger, dieser Suchtdruck dann und dann haben die das erste Erfolgserlebnis und das wirkt halt motivierend, dann auch das nächste anzugehen. Ne? Und so kann man so Schritt für Schritt, das haben wir ganz viel im Laden, dass sie also über Jahre hinweg dann vielleicht auch Nikotin reduzieren und auch immer weniger dampfen, dann halt ihre Situation, in denen sie dampfen eventuell, wenn das das Ziel ist. Für viele, die sagen auch, na, ich bin glücklich mit meinem Konsum, ich will einfach nur ein bisschen was weniger Schädliches und gut ist. Ne? Aber das machen wir dann wirklich sehr individuell.
Ja, ich war da das Extrembeispiel. Ich war so der ganz klassische Accidental Quitter. Ich wollte nie zum Rauchen aufhören, bis mir irgendwer mal von einer E-Zigarette erzählt hat. Ich habe die erste in die Hand genommen und nach 2 Wochen habe ich mir irgendwann so gedacht, wann habe ich mir eigentlich das letzte Mal Zigaretten gekauft und habe es gar nicht mitbekommen, dass ich automatisch umgestiegen bin innerhalb von 2 Wochen und seitdem, ich könnte keine Zigarette mehr rauchen. Es ist unmöglich, dieser Geschmack. Im Nachhinein denkt man sich, wie habe ich das geschafft? Also es geschafft, eine Zigarette zu rauchen. Also für mich ist die Geschichte der E-Zigarette auch eine persönliche und eine sehr, sehr überraschende. Aber umso besser natürlich. Und du hast schon einen wichtigen Bereich angesprochen, um vielleicht ein bisschen zur politischen Lage zu kommen, nämlich die Besteuerung. Und wir als World Vapers Alliance setzen uns ja sehr, sehr heftig für risikobasierte Regulierung und Besteuerung ein. Dass eben, was eigentlich ganz logisch klingt, weniger schädliche Dinge weniger besteuert und reguliert werden als schädlichere Produkte. Jetzt ist in Deutschland ja die Situation nicht ganz so. Vor einigen Jahren gab es ja eine massive Steuererhöhung und Preiserhöhung dadurch. Wir nehmen auch jetzt einen Tag nach der Bekanntgabe des neuen Koalitionsvertrags der zukünftigen deutschen Bundesregierung auf. Und da wird Schadensminderung, aber grundsätzlich das Thema Rauchen und Tabak kaum erwähnt. Es wird nur gesagt, die Besteuerung soll fortgeführt werden und das war's. Wie sieht das deiner Meinung nach aus? Oder was müsste die neue Bundesregierung ändern, um die Situation verbessern zu können, um auch die Raucherquoten endlich mal nach unten zu treiben können? Weil da ja Deutschland noch sehr hinterherhängt zu anderen Ländern.
Ja, ich meine, wenig verwunderlich, dass ich natürlich für geringere Steuersätze bei Liquids bin grundsätzlich, weil ich denke, der Unterschied aus gesundheitlicher Sicht ist halt einfach riesig. Ich muss sagen, ich beschäftige mich nicht allzu viel mit diesen politischen Diskussionen, weil es so ein bisschen Sachen sind, die ich nicht als kleiner Shopbetreiber, wo ich jetzt keinen großen Einfluss drauf habe. Also wir versuchen natürlich einfach nur über unseren YouTube-Kanal zum Beispiel besser aufzuklären, aber ansonsten, oder Petitionen mitzumachen und solche Sachen, ne? Aber ansonsten habe ich mich da noch gar nicht in der Tiefe mit beschäftigt, was jetzt konkrete, ne, was ich jetzt wirklich als bestmöglichen Vorschlag empfinden würde. Aber auf jeden Fall sollte meiner Meinung nach da eine große steuerliche Differenz da sein, weil im Moment ist schon noch so klar, die normalen Schachtelzigaretten ist immer noch deutlich teurer, als wenn ich jetzt mit so einem MTL-Gerät dampfe, ne, da bekomme ich ja auf wesentlich mehr Züge pro Euro, so gerechnet. Aber es ist grundsätzlich natürlich schon immer noch so, dass wenn ich zum Beispiel Tabak drehe, ne, dann das ist immer noch sehr günstig in Deutschland. Und dann ist es schon wieder fast gleich teuer. Und wenn das eine halt ja 20 bis 100 Mal weniger schädlich ist, laut jeder wissenschaftlichen Analyse, dann macht das für mich einfach wenig Sinn. Ja.
Und das zweite große Thema, das ist jetzt zum Glück nicht im Koalitionsvertrag, aber war bei der vergangenen Regierung immer so am schwelenden Hintergrund, ist so ein mögliches Aromaverbot für Deutschland. Wir haben dieselbe Diskussion auf EU-Ebene. Wie sieht das in der Praxis aus? Verwenden die Mehrheit eurer Kunden irgendwelche Aromen oder brauchen wir ohnehin nur den Tabakgeschmack?
Ja, ich sag mal so, wir sind auch in der Hinsicht recht ungewöhnlich, weil wir tatsächlich Liquids ohne Aroma anbieten, also quasi Basen mit Nikotin in 10ml-Fläschchen auch. Und weil wir diesen Gedanken, weil ich sage grundsätzlich, je weniger Zusatzstoffe, desto besser aus Harm Reduction-Sicht. Ne? Also das meine ich auch damit, wir wollen den Gedanken zu Ende denken, nicht Umstieg und jetzt sind wir Harm Reduction-Teilhaber sozusagen, sondern für mich ist dieser Gedanke halt, okay, wie kann ich den nächsten Schritt noch machen? Und es gibt ja einige Zusatzstoffe, die durchaus bedenklich sind. Da ist meine Meinung halt, ja, darüber aufzuklären, nicht unbedingt zu verbieten. Also ich würde, natürlich bin ich gegen Aromenverbot und um die Frage jetzt mal zu beantworten, natürlich die allermeisten, auch bei uns, obwohl wir in diese Richtung beraten wollen, auch bei uns die meisten irgendein Aroma haben. Natürlich auch Tabakaromen, ne, die sind da ja weniger in der Diskussion, sondern es geht ja mehr um die Fruchtaromen und Menthol zum Teil auch, was ich auch ein bisschen unverständlich, also, ne, dass man da argumentiert, das würde dann gesund wirken, nur weil da Menthol mit drin ist. Das finde ich schon ein bisschen abenteuerlich, diese Argumentation. Aber ja, natürlich vollkommen gegen Aromenverbot. Da sollten die Leute eine Auswahl haben und es sollte irgendwo evidenzbasiert sein. Also wenn wirklich ein Zusatzstoff oder Aroma da gefunden wird, was wirklich schädlich ist, dann sollte man über Verbote auch nachdenken. Und so ein Grenzfall ist für mich schon Sucralose eigentlich. Also es ist halt super beliebt und viele sind auch von dem Zeug kaum wegzubekommen. Ne? Es ist auch sehr verbreitet, aber wenn selbst Professor Dr. Bernd Meyer, ne, der sich ja so stark macht für E-Zigaretten, wenn selbst der sagt, Leute, lasst die Finger davon, dann sei als Shopbetreiber halt auch, also wir haben so eine Liquid-Ampel eingeführt, ne, wo wir dann so roter Tropfen, gelber Tropfen, grüner Tropfen, und beim grünen Tropfen, da wissen wir genau, wo es herkommt, wo es abgefüllt wird, dass keine Sucralose drin ist, kein Triacetin, kein Acetoin, keine Salze auch, weil das halt allein vom Abhängigkeitsfaktor dann ein bisschen problematisch sein kann für viele. Und wollen halt einfach diese Transparenz schaffen und halt auch diese Abstufung zeigen und sagen, hey, wenn teilweise, also ein Importeur sagte mir, dass bei den Einweg-Vapes zum Teil bis zu 30% Zusatzstoffe drinstecken. Ne? Ich meine, wir haben die Grundsubstanzen, PG, VG, Wasser, die sind so gut untersucht. Da weiß man eigentlich, dass davon keine große Gefahr ausgeht. Die sind nicht karzinogen, nicht toxisch und wirklich, ja, ich will nicht sagen harmlos, damit begibt man sich immer aufs Glatteis, aber ja, auf jeden Fall keine besonders aggressiven, giftigen Stoffe. Und wir haben halt schon eine gute Datenlage, ne, seit den 40er Jahren im Prinzip daraus, von Theaterbühnennebel etc. Und wenn ich jetzt halt 30% Zusatzstoffe reinknall und gar nicht transparent mache, was eigentlich genau drin ist, dann ist das für mich so ein Unsicherheitsfaktor. Sehr unwahrscheinlich, dass sie auch nur in die Nähe der Schädlichkeit einer Tabakzigarette kommen. Aber für mich als Konsument, ne, da würde ich doch eher auf ein dezent aromatisiertes Liquid zurückgreifen, ohne dass es halt so extrem zugepanscht ist. Ja, da kritisiere ich halt auch die eigene Branche und denke manchmal, dass es vielleicht besser wäre für uns als Branche, wenn wir selber unser größter Kritiker wären, anstatt immer reflexartig nur alles zu verteidigen und zu sagen, nee, alles super. Dass man halt auch mal überlegt. Also ich denke zum Beispiel, vermisse ich so Vape-Safe-Initiativen aus der Branche heraus, ne, wo man wirklich den Leuten, wie gesagt, dieses Ziel, die wollen ja eigentlich alle ihren Gesundheitszustand verbessern. Ne, das ist ja eigentlich der Wunsch von jedem. Wenn man so eine Initiative für verantwortungsvollen Konsum, für Risikominimierung auch beim Dampfen, Hilfestellung für den Umstieg, dass sie auch wirklich den Umstieg schaffen. Also wir bieten auch so ein Umstiegsbegleitprogramm bei uns an, die dann die Leute dabei begleitet und auch so ein paar Prinzipien, wie man sich motiviert, wie man Suchtdruck besser begegnen kann und solche Sachen. Und halt auch immer wieder diese Erinnerung an das eigene Ziel, ne, dass immer wieder ein bisschen Motivation mitkommt. Ja, aber auch für Jugendschutz sich einsetzt oder eher für transparente Herstellung auch, dass die Leute wirklich wissen, was drin ist und welche Risiken sie letztlich eingehen. Das gibt dem, würde den Konsumenten, glaube ich, ein besseres Gefühl geben und automatisch auch vieles irgendwo von außen vielleicht nicht verstummen lassen, weil die Nichtraucherschutzorganisationen, die sind ja schon sehr ideologisch militant unterwegs. Da glaube ich, helfen Argumente oder sowas wenig. Aber wir müssen schon auch sagen, dass diese Worte Harm Reduction, hinter denen wird sich dann auch oft versteckt von den großen Konzernen, denen geht es mittlerweile anders als zu Anfang. Ne, vor 10, 15 Jahren, da hatten wir kleine Shops, die wirklich, denen hat es persönlich selber geholfen. Die haben ihre Familie damit angesteckt und waren einfach von der Idee begeistert, gar keine Geschäftsleute unbedingt, haben irgendwo einen kleinen Laden aufgemacht und mit diesem Spirit dann auch den anderen Leuten, den Kunden geholfen. Ne, und jetzt haben wir immer mehr große Ketten und wie gesagt, alles an Kiosken und Tankstellen über die großen Vertriebskanäle von Big Tobacco oder Big Vape, kann man ja zum Teil auch sagen. Und wenn ich mir dann halt anschaue, wie die argumentieren, ne, also 11 Bytes, ohne Werbung zu machen, ja, aber wenn du dir da die Website anguckst, dann denkst du, du bist auf einer Seite von einer Umweltschutzorganisation gelandet und es ist einer der größten Treiber für Umweltverschmutzung überhaupt. Und dann haben sie Lighthouse Guardian Program, ne, wo sie sagen, wir wollen die Jugend schützen und so weiter. Und wenn du genauer hinguckst, hinter dem Programm versteckt sich eigentlich nicht viel mehr, als zu sagen, wir halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen, ne? Und man engagiert sich überhaupt nicht. Also es sind leere
Völlig ausgehen können.
Ja, also sehr, sehr viel leere Worte hinter dem Ganzen. Und dann darf man sich als Branche leider, ne, ich bin ja Teil der Branche, auch nicht wundern, wenn da wenig Vertrauen entgegenkommt. Ne? Und das ist so eine Entwicklung, die mir im Moment eher Sorgen macht, sagen wir.
Ich meine, einen Teil, den du jetzt als negativ beschrieben hast, würde ich allerdings trotzdem als positiv, gerade aus Konsumentensicht, eher anführen, nämlich der leichtere legale Zugang. Je mehr Points of Sales ist natürlich mehr Konkurrenz, auch für dich natürlich. Aber als Konsument, weil genau das hat ja die Zigarette so erfolgreich gemacht, dass man sie an jeder Ecke bei jedem Automaten einfach runterlassen kann. Und gerade für einen Raucher, der am Weg zum Umstieg ist, ist es halt dann schon wichtig, wenn er mal seine Vape vergessen hat, dass er auch mal vielleicht jetzt nicht sein bevorzugtes Gerät bekommt, aber irgendwie die Pots zumindest bei der Tankstelle nachkaufen kann.
Auf jeden Fall. Verfügbarkeit ist definitiv auch ein wichtiger Faktor und das ist auf jeden Fall auch ein positiver Aspekt. Ne? Aber es gibt halt auch den negativen Aspekt, dass dadurch halt, sagen wir mal, die gewissenlosesten Akteure von dem Markt natürlich deutlich dominanter werden und dann halt auch, wie gesagt, ne, da gibt es kaum nikotinfreie Produkte, sondern es wird dann halt auch gerade in Bezug auf Jugendlichen, ne, dann ist sehr leicht gemacht oder beziehungsweise ne, immer mit der 20er-Dosis mit Salzen, dass es auch nicht zu kratzig ist und so weiter. Das halte ich dann von der Art und Weise halt einfach für ungünstiger, als es früher war, wo man dann halt intensive Beratung und Begleitung und vor allem ehrliche Beratung auch bekommen hat.
Ja, definitiv. Aber genau deshalb bin ich auch immer sehr, sehr skeptisch bei Verboten sowieso, aber auch bei übermäßigen Regulierungen, weil dann werden die Guten aus dem Markt verdrängt und die Skrupellosesten bleiben übrig, die sich eben dann nicht an das halten oder natürlich im Extremfall der Schwarzmarkt, der sich an gar nichts hält.
Da hatten wir auch einige Beispiele, die ich sehr schade fand, von wirklich super Herstellern, Liquid-Herstellern, die top gearbeitet haben. Die haben uns alles offengelegt, wo sie was herhaben, was sie einsetzen. Und vor allem haben die damals schon auf die Ketone, wo sie noch nicht verboten waren, aber sehr beliebt und sich gut verkaufen ließen. Aber die haben, also war einmal sogar ein österreichischer Hersteller, Wiener Dampfgut. Ich weiß nicht, ob der das was sagt.
Ja. Ja. Aber das ist schon eine Zeit lang her, oder?
Das ist schon länger her. Und FAP Liquids in Deutschland, Top-Hersteller, aber die waren halt, sagen wir mal, und auch geschmacklich sind die sehr gut angekommen bei uns, aber die waren halt irgendwie dann zu seriös. Ne? Da sahen die Fläschchen, die Verpackung aus wie Augentropfen und ne, dann die Kunden greifen dann irgendwie doch lieber zum Totenkopf oder wo Bikini-Vape-Girls draußen. Ne? Also es ist halt leider irgendwie schwierig für die Seriösesten, die strugglen irgendwie viel stärker als die, sagen wir mal, auf Produktsicherheit eher pfeifen und halt auch mit mit jugendlichen Influencern zusammenarbeiten. Ne?
Ja, umso wichtiger ist natürlich deine Rolle, um genau da ein bisschen aussortieren zu können, was halt für den normalen Kunden schwierig ist. Ich schaue jetzt gerade auf die Zeit, wir sind nämlich schon ein bisschen drüber. Vielleicht am Ende, wenn du dir so ein, zwei Wünsche an die neue Bundesregierung schicken könntest, was müsste gemacht werden, um die aktuelle Situation, ich weiß nicht, beizubehalten, zu verbessern? Wo siehst du die größten Hürden? Welche Veränderungen würdest du gerne sehen in den nächsten Jahren?
Ja, ich würde mir also natürlich, das ist halt selbstredend, die Liquidsteuer reduzieren deutlich aber vor allem auch mehr Aufklärung in Sachen Harm Reduction allgemein. Ich meine, das ist einmal beim Umstieg natürlich, das ist ja unsere Harm Reduction sozusagen aus der Branche, ne? Aber gibt es ja noch in vielen weiteren Bereichen, wo wenig Wert drauf gelegt wird und weil wir müssen, weil es intuitiv einfach nicht da ist. Intuitiv denken wir immer in gut und böse, schwarz und weiß, und Harm Reduction ist halt eine Wissenschaft für diese Graubereiche und da steckt so viel Potenzial drin für so viele Menschen und das sollten wir halt besser nutzen und dazu anregen, dass die Leute da mehr drüber nachdenken und vielleicht auch nochmal in dem Zusammenhang zurück zu dieser COPD-Studie, ne, wo ich gesagt habe, die umgestiegen sind, die haben sich deutlich verbessert. Wenn man genau in die Studie reinguckt, dann haben da sogar die Probanden noch ein, zwei Zigaretten am Tag geraucht, waren also sozusagen duale Nutzer, ne, wo er so viel drüber geschimpft wird. Aber genau das zeigt halt, es macht einen großen Unterschied, wie viel ich konsumiere, was ich konsumiere und auch über welche Art. Ne. Da gibt es ja, weiß auch kein Raucher, dass eine flache Inhalation viel weniger schädlich ist, wenn ich nur die obersten 5 Quadratmeter meiner Lunge teere, anstatt die gesamten 100 Quadratmeter. Ne. Und da gibt es, also es ist nicht nur plausibel, sondern es ist zum Teil auch belegt. Sieht man auch daran, wenn Zigarrenraucher oder so, die haben viel niedrigeres gesundheitliches Risiko. Also es gibt da so viel, wo man einfach mit einfachen Tipps Leuten eigentlich sehr stark weiterhelfen kann. Aber anstattdessen haben wir halt immer nur Abstinenzappelle, quit or die, quit or die, quit or die. Und für viele Leute ist das halt einfach keine Option, die irgendwo gerade, ja, persönliche Probleme oder sonstiges, die sind dann, ja, die wenigsten sind in der Lage, so mal einfach eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Und da sollten wir halt viel mehr auch in diesen Graubereichen und mit der Harm Reduction arbeiten.
Ja, perfektes Schlusswort. Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen, außer dass ich sage, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Die Zeit ist verflogen. Sehr informativ, also vielen Dank und ich hoffe, wir können das wieder mal machen.
Ja, würde mich freuen, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Sehr gerne, alles Gute.
Dir auch, danke. Ciao.
Ciao. Welcome back to Vaping Unplugged. Today we will have a very special episode in German. So unfortunately for all non-German speakers, we will switch to German after this intro. But I love this episode because this time we will hear from a man in the fields, Chris. He is a vape shop owner in Köln, and we will talk about his experiences in the shop with smokers who want to quit, who are his customers, what are the hurdles he needs to jump through, and what are the problems when it comes to regulatory issues in Germany, but also in general. So I hope all the German speakers will enjoy this episode and vape on.